willkommen zum 21. Podcast unserer Reihe Stadtrederei, Reflexion zu Stadt und Raum. Mein Name ist Christine Krüger und mit an Bord ist wie immer
Fee Thyssen. Hallo.
Fee, wir haben heute ein beachtenswertes Thema, was uns im Nachgang gezeigt hat, unglaubliche Neuerungen mit sich bringt oder Erfahrungen mit sich bringt, was die Stadt angeht. Wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, Stadtplanung fürs Ohr, vom Lärmschutz zur Klanggestaltung?
Ja, wir beide sind ja mit unseren Teams viel in Prozessgestaltung und Öffentlichkeitsbeteiligung unterwegs und immer wieder begegnen uns von Bürgerinnen und Bürgern die Fragen, wie sieht es denn dann mit dem Lärm aus? Wenn sich Städte verändern und weiterentwickelt werden, dann kommt es häufig natürlich auch zu einer Veränderung der Klangwelt. Das fängt an beim Baustellenlärm und geht aber dann natürlich auch hin bis zu den neuen Geräuschen, die man dann an den Orten wiederfindet. Und so kamen wir auf die Idee zu sagen, lass uns doch mal was über Lärm machen. Und durch die Recherche und das, was wir dann gelesen haben, auf die Menschen, die wir dazu getroffen haben jetzt, haben wir gemerkt, es geht gar nicht um Lärm. Es geht darum, den Klang der Städte zu gestalten. Und das ist dieses Thema der Folge heute.
Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir zwei Musiker, Klangakustiker und eine Pädagogin mit an Bord haben, um uns das Gehör zu sensibilisieren, wie wir die Stadt wahrnehmen und was uns dabei wichtig ist.
Ja, von daher soll die Folge dazu beitragen, ein Stadtklangbewusstsein zu entwickeln, für Stadtklang zu sensibilisieren und Ihnen auch dabei zu helfen, Netzwerke aufzubauen, Akteure zu treffen, die gemeinsam zu einer hörenswerten Stadtgestaltung beitragen können. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Anke, Stadtklanggestaltung, Raumklanggestaltung, was sind da deine Bezüge und ja, wie ist dein Werdegang?
Ja, es gibt ja so ganz frühe Signale im eigenen Leben, wo man fasziniert ist von einer Stadt. Ich war von der Stadt Würzburg fasziniert. Meine Eltern machten dort immer Station, besuchten Freunde und morgens wurden wir durch ein enormes Glockengeläut von St. Kilian geweckt. Das fand ich super als Kind und das sind so die ganz frühen Erinnerungen. Das hat sich nachher ein wenig verwoben mit Freude an der Natur, Wandern, Bergsteigen und solchen Dingen. Die Ausbildung ist relativ, sag ich mal, glatt verlaufen. Schulmusik, etwas Musikwissenschaft, Deutsch, Instrumentalpädagogik. Dann Arbeit an der Schule, fast 40 Jahre, muss ich jetzt mittlerweile sagen. Musikschule, Konservatorium, privates Engagement. Und auf diese Stadtklanggeschichte bin ich nochmal gestoßen durch eine Initialzündung, eine Tagung. Hören in den Flottmannhallen in den 90er Jahren mit einem wunderbaren Referat von Justin Winkler, der so langsam sprach, dass man die Stadt zwischen den Worten erfahren konnte. Und das waren Momente, die haben mich so fasziniert, dass ich zur nächsten Mitgliederversammlung des FKL gefahren bin. Und seitdem freue ich mich, dort auch mitarbeiten zu dürfen und immer neue Impulse zu bekommen. Das andere ist, man lebt im Ruhrgebiet, das wird Christine auch sagen können. Dortmund ist ein Hammer und Oberhausen, Duisburg, Essen sind noch mehr Hämmer. Man ist permanent von Geräusch und Lärm umgeben. Und kann selber aber dazu beitragen, dass es einen nicht so anficht und dass man die Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenkt, nämlich durch die sozialen Beziehungen, die durch diese Geräusche hervorgerufen werden. Das ist das Entscheidende, nicht der Lärm als solcher. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen.
FKL ist das Forum Klanglandschaft. Kannst du noch kurz beschreiben, wer dahinter steckt?
Ja, wir sind eine relativ kleine Gruppierung von Österreichern, Schweizern, Deutschen, mittlerweile Franzosen sind mit dabei, die Italiener sind total aktiv in unserer Gruppe. Eine kleine Abspaltung vom World Forum of Acoustic Ecology. Wir arbeiten non-profit-mäßig, wir unterstützen Projekte im Bereich der Landschaftsplanung, des Sounddesigns, der pädagogischen Arbeit und treffen uns alle 2 Jahre in einem dieser Länder, arbeiten miteinander, sprechen miteinander. Und insofern ist unser Ziel, die Aufmerksamkeit des Ohres und die damit verbundene soziale Verantwortung zu stärken.
Jetzt hat Anke gerade den Ball ins Ruhrgebiet so aufgeworfen. Ich möchte ein bisschen zurückgeben. Es gibt auch positive Geräusche im Ruhrgebiet. Wenn ich nur alleine an unseren Fußballverein denke, wie viele Leute da zusammensitzen und wenn die Tor schreien, da kriegt man einfach eine Gänsehaut. Also es gibt laute Geräusche, die aber auch Freude machen. Jetzt begrüßen wir noch den Thomas Kusitzki mit dabei. Er hat uns gerade erklärt, er kommt von der Musik, ist aber Klangforscher geworden und arbeitet jetzt in einem Hardliner-Ingenieurbüro. Thomas, kannst du noch ganz kurz was zu deinem Lebenslauf erzählen und wie man überhaupt darauf kommt, schöne Musik mit Stadt zu verbinden?
Ja, zu dem Thema Stadtklanggestaltung bin ich eher durch Zufall gekommen. Ich komme eben ursprünglich aus der Musik. Ich habe Jazz an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin studiert, habe mich währenddessen aber immer mehr in Richtung elektronische Musik, live improvisierte Musik mit, also elektronische Musik entwickelt, wenn man so möchte. Habe angefangen, raumbezogene Klangkunst zu produzieren. Und über die Uni, in dem Fall die Universität der Künste, wo ich später Sound Studies noch studiert habe, bin ich dann zu dem Thema Stadtklang letztlich gekommen. Das war ein Seminar, das dort angeboten wurde. Da ging es eigentlich einfach nur darum, wie klingt Adlershof. Adlershof ist ein bisschen abseits gelegener Stadtteil von Berlin. Da wurde damals ziemlich viel gebaut und da ging es einfach darum, was ist daraus geworden. Wir sind hingefahren, haben mit einem Stadtplaner gesprochen, der da zuständig war. Und der hat uns gefragt, ob es für uns nicht viel interessanter ist, ein Bauprojekt mit zu begleiten. Der hat uns dann an eine Baugruppe verwiesen, die 10 Einfamilienhäuser dort gebaut hat. Und die haben wir dann interviewt. Die kamen alle aus dem Zentrum von Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg. Und die wollten alle nach Adlershof ziehen, um, wenn man so möchte, in die Natur zu ziehen, weil da gab es einen großen Landschaftspark nebenan. Und das war sehr interessant, was eigentlich diese Menschen erwartet haben, die dorthin gezogen sind und was es dort tatsächlich gab. Nämlich so natürlich leise, wie sie sich das vorgestellt haben, war es erstens nicht. Natürlich teilweise, leise eher nicht. Es gab nämlich eine große Schafherde, die da diesen Landschaftspark gemäht hat und die hatte das Nachtquartier direkt neben dieser Siedlung. Und das war dann abends dann doch sehr präsent waren diese Schafe. Und dann war es eben interessant, was diese Leute vermissen würden aus ihrem jetzigen Ort, Lebensmittelpunkt. Da kann ich später vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden Fall, das war das erste Projekt und da haben wir gemerkt, okay, es gibt so ein paar Sachen, Maurice Schäfer, Cresson gab es damals auch schon, aber so richtig viel gab es damals noch nicht. Und dann haben wir uns entschlossen, eine Forschungsgruppe an der Universität der Künste zu gründen, die Auditory Architecture Research Unit. Und da haben wir dann nach und nach immer weiter geforscht, Forschungsdrittmittel akquiriert. Ich habe dann später noch promoviert an der Bauhaus-Uni in Weimar zum Thema der Stadtklanggestaltung. Und jetzt, seit einem halben Jahr, bin ich dann, weil ich das Thema mehr in die Praxis bringen wollte, in der Tat bei einem Ingenieurbüro in Berlin gelandet, Müller BBM. Das dürfte einigen auch ein Begriff sein. Die sitzen eigentlich in Planegg, aber die haben auch eine Niederlassung in Berlin. Und dort versuche ich jetzt das Thema der Stadtklanggestaltung eben auch unterzubringen, neben dem Tagesgeschäft als Ergänzung zu dem Tagesgeschäft der technischen Akustik.
Ja, vielen Dank. Und dann schauen wir noch in die Schweiz. André Bossart ist zugeschaltet. Du hast unter anderem mit deinem Kollegen Trond Mark publiziert zu Gestaltungsprinzipien Wege zu einer hörenswerten Stadt. Wie bist du dazu gekommen und was ist deine Profession? Welche Bezüge gibt es da zum Stadtklang?
Ja, diese Wege sind sehr interessant. Die sind bei mir natürlich ein bisschen lange her. Also schon 1974 habe ich zum ersten Mal mit Klängen draußen gespielt. Ich war ursprünglich klassischer Flötist, habe dann mich plötzlich mit Umgebungsgeräuschen befasst, weil man damals zum ersten Mal mit tragbaren Geräten es aufnehmen konnte. Und das hat mich sofort gepackt und ich habe dann begonnen, Klänge draußen aufzunehmen, aber auch wieder draußen abzuspielen. Und habe dann eine verrückte Band gegründet, Nachtluft hieß die, und bin 15 Jahre mit der wirklich durch die ganze Welt, habe dann Tourneen gemacht, in Japan, in Amerika, in Kanada, in Spanien, in Russland, auch in Polen und vor allem draußen gespielt. Ich hatte von Anfang an mit 2 Schlagzeugern zusammen und mit einfachsten elektronischen Mitteln mit in Hallen gespielt, Tunnel, auf Bäumen. Und da habe ich einfach eine ganz lustige Praxis bekommen, mit Raum umzugehen. und auch mit Leuten. Und oft sind Leute gekommen, die wussten gar nicht, was wir tun. Und das war eigentlich total spannend. Ich mag mich erinnern, ganz früh, so in den frühen 80er Jahren, haben wir an einer Autobahnbaustelle einfach begonnen, Klänge zu machen. Und dann sind die Bauarbeiter mit den Maschinen zu uns gekommen und haben gesagt, wir würden sie stören beim Arbeiten. Und dann gab es aber eine tolle Interaktion mit den echten Baumaschinen und uns. Und da haben wir einfach gemerkt, dass unser Tun, so wild es war, direkt den Klangraum gestaltet. Dass wir also eingreifen. Und das hat mich also dann beschäftigt. Bin danach noch viel nach Asien und Indien und Japan gereist und habe gemerkt, da gibt es also unglaubliche Klangkulturen, in Japan auch besonders. Und in Indien habe ich wirklich Klangstädte kennengelernt. Die nennen sich Klangstädte, die haben den Klang von der Zeremonie her als gemeinsames Tun. Und sie bauen und haben 400 Jahre lange Partituren und da ging mir dann ein riesiges ein Feld auf, das mich immer noch total beherrscht. Ich bin aber jetzt im Kleineren angekommen und nenne mich gerne Klanggärtner. Das passt zu uns. Ich bin jetzt wirklich viel unterwegs und habe gemerkt, in Zürich, wenn ich ganz langsam gehe, und das war schön, was du vorher von Justin erzählt hast, ich kenne ihn sehr gut. Ich habe begonnen, so für eine Strecke, vielleicht von der ich 20 Minuten hätte zum Gehen, die gehe ich in 2 Stunden. Und ich beginne langsam erst jetzt zu hören, wie Stadt klingt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ganz fantastisch.
Andres, was ist jetzt, wenn du sagst, du gehst so durch die Stadt, was ist für dich in Zürich das angenehmste Geräusch oder Klang?
Ja, das ist eben schwierig zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich 3 kleine Klänge miteinander zusammenhören kann und dann entsteht dann für mich dieses Glücksmoment. Also wenn ich einen Hund bellen, ein Flugzeuggeräusch und das Brunnenrauschen so aufeinander im Raum abstimmen kann, habe ich sie wie erwischt. Dann reden die miteinander. Dann redet der Hund mit dem Flugzeug und der Brunnen begleitet sie. Damit setze ich mich ins Verhältnis zum Hören. Und das ist, was ich mit Leuten zusammen im Klangspazieren fast täglich mache. Wir gehen ums Haus herum und entdecken eigentlich unser Hören im Verhältnis zu unserem Raum. Ich kann manchmal auch an großen Stadtfesten mitarbeiten, wie jetzt kürzlich in Baden. Und da hatte ich einen Freund, den Peter Lukas Zumthor. Er ist toller Schlagzeuger und Komponist. Und der hat ein ganz fantastisches Projekt entwickelt. Er verändert Kirchglockentöne, indem dass er die Schlägel manipuliert, sodass die Kirchenglocken nicht mehr laut dröhnen, sondern wirklich klingen. Es ist unglaublich. Und wir haben, das weiß Thomas, wie das geht, man muss 3 Jahre lang mit sämtlichen Pfarreien der Stadt diskutieren und mit ihnen wirklich verschiedene Schnäpse trinken und so und die Kirchtürme raufsteigen, was ganz interessant ist, übrigens auch von der Raumerfahrung her, und dann die Erlaubnis holen, dass man 3 Kirchen ummodifiziert für eine ganze Woche. Und das war ein Stadterlebnis, das kann ich euch erzählen, das war unglaublich. Eine ältere Dame kam plötzlich zu mir und sagte, ja, sie fühlte sich so, sie war oben spazieren, außerhalb der Stadt, als ob jemand einen warmen Mantel um sie hing, weil sie hatte so ein Gefühl auf der Haut. Nicht so, dass die Nackenhaare hochsteigen, sondern viel weicher. Und da hat sie begriffen, das kommt von diesem Ton.
Vielen Dank, Andres. Das waren ganz spannende Impulse, die gekommen sind. Frage an Thomas jetzt. Wir haben jetzt gehört, er bastelt sich sein Sound der Stadt zusammen durch die Klänge, die gerade aktuell sind. Was ist für dich das angenehmste Geräusch in der Stadt? Und Berlin klingt ja als hektische Stadt.
Ja, das ist vielleicht ganz spannend. Also Berlin ist gar nicht so hektisch, wie man das vielleicht vermuten würde für so eine große Stadt. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass es sehr weit ist und für eine so eine große Stadt gar nicht so dicht bebaut. Dadurch Kollegen, die aus London zum Beispiel kamen, die fanden Berlin dann immer recht ruhig eigentlich. Und eben gar nicht so hektisch. Ich finde es aber ganz schwierig zu sagen, was so der ideale Stadtklang ist, weil das sehr viel damit zu tun hat, was man in dem Moment erleben möchte. Also in was für einer Situation man sich befindet. Möchte man eher eintauchen in die Stadt, dann ist es eben schön, dass man, wenn es lebendig ist, wenn man viele Menschen hört, die eben Spaß haben, sich unterhalten, spazieren gehen, wenn man die Schritte hört, meinetwegen dann auch noch Vogelgezwitscher im Sommer, Parkgeräusche, sowas ist schön, denke ich mal, wenn man so eine Lebendigkeit haben möchte. Aber es ist durchaus natürlich auch schön, in bestimmten Momenten Ruhe zu haben, dass man sich zurückziehen kann, dann vielleicht nur das leise Summen von Insekten hört, sowas. Aber das hängt eben sehr stark damit zusammen, was ich für Erwartungen habe an die jeweilige Situation. Und deswegen auch, Stille ist kein Mittel für die Stadt, also nicht per se. geht darum, einen Klang zu haben, der eben angemessen ist für eine bestimmte Situation. Und das kann eben auch sehr überwältigend sein in bestimmten Momenten. Also, keine Ahnung, wenn man auf den Jahrmarkt geht, dann möchte man natürlich genau diesen Zusammenklang all der verschiedenen Fahrgeschäfte haben und Lautsprechermusik, die da überall erklingt, mit den Schreien der Leute. Das ist ja genau das, was man dann möchte für diesen Moment. Oder wenn man auf einen Markt geht, dann möchte man natürlich diese Umtriebigkeit haben der ganzen Leute und das Anpreisen der verschiedenen Dinge, die die Leute verkaufen. Von daher, es kommt eben darauf an, was man erwartet und was eben für eine bestimmte Situation als Klang funktioniert und angemessen ist.
Anke, was ist dein angenehmstes Geräusch für dich persönlich und auch in der Stadt?
Ich bin ganz auf der Seite meiner Gesprächspartner, denn es lässt sich nicht so, sagen wir mal, schwarz-weiß differenzieren. Es ist eine Frage der Nutzung, der Soziabilität, es ist eine Frage der Akzeptanz, es ist eine Frage der Lust, was in manchen Momenten notwendig ist. Mein Lieblingsgeräusch in der Stadt kann ich so gar nicht sagen. Ich liebe die Morgende, auch im Ruhrgebiet, wo die Stadt anläuft. Ich liebe auch die ruhigen Ecken, die es gibt. Ich sage jetzt mal Baldener See oder Flüsse, solche Dinge. Aber das sind sehr individuelle Einstellungen und Erfahrungen. Sie müssen geteilt werden, sie müssen dialogisiert werden, sie müssen mit anderen erörtert werden. Und insofern ist das Wichtigste, glaube ich, die gegenseitige Aufmerksamkeit zu stärken und die Expertise eines jeden, sei er nun aus dem Fachbereich oder sei er oder sei sie aus dem musikalischen Bereich. Es gilt, den Dialog intensiv zu suchen in großer Ruhe. Da kann ich Andres nur zustimmen. Die Langsamkeit der Diskussion, die Langsamkeit der Entscheidungen ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, um auf Dauer eine lebenswerte Stadt gemeinsam zu gestalten. Insofern wehre ich mich ein bisschen gegen Schwarz-Weiß-Malerei.
Bevor wir da hinkommen, mal zu überlegen oder auch von euch zu hören, wie kann man denn bei den Menschen, die Stadt erleben und auch denjenigen, die Stadt machen und gestalten, für ein besseres Verständnis von Stadtklang kommen, würde ich vielleicht ganz am Anfang nochmal fragen, wir reden jetzt über Klang, wir reden über Geräusche, wir reden über Lärm. Anke, vielleicht direkt an dich einmal die Frage, was ist eigentlich eine Klanglandschaft, was ist ein Geräusch und wann spricht man von Lärm? Gibt es da Definitionen?
Die Definitionen sind vielfältig. Also es heißt ja im Grunde Klanglandschaft, dann nehme ich Justin Winkler beim Wort. Alles, was uns umgibt, was klingt, was aber auch gleichzeitig in uns ausgelöst wird. Eine Repräsentation der soziologischen, der gesellschaftlichen Dinge, die mit uns hören. Das ist eigentlich, finde ich, die umfassendste Definition, dass nämlich immer ein innerer Dialog beim Hören entsteht. Das Hören ist ein wichtiger Akt, in den ich mich selber einbringen kann. Und insofern Klanglandschaft ist variabel, flexibel, fein, menschlich, alles das. Aber das Wichtige ist der Aspekt, der ganz früh schon in unserem Gespräch anklingen durfte, die Form der sozialen Verantwortung für den Klang und die Deutung vor allen Dingen. Und dann kommen wir in ein ganz bewegtes Diskussionsfeld hinein. Insofern, auch wenn wir über Stille reden, ich meine, es gab so ein Wort von Schöning, Stille existiert nicht. Fragt man Kinder, was Stille ist, dann sagt einer, Stille ist, wenn ich schön im Regen stehe und das alles spüre. Oder wenn man andere Leute fragt, Stille macht mich nervös. Alles das haben Sie auch schon in Befragungen und in Diskussionen mit Leuten erlebt, der Interpretationsspielraum ist riesig über ein Phänomen, was wir glauben können zu messen. Wir müssen es vielmehr wieder differenzierter deuten lernen mit anderen.
Also aus dieser Ingenieurwarte wird einfach von Lärm gesprochen, sage ich jetzt
genau,
mal.
Genau, ab einer bestimmten Dezibelgröße.
Also irgendwann wird es einfach schmerzhaft, ungesund für die Menschen. Und es gibt so diese herrlichen Kategorien, meine DIN 18005, wie gesagt, die ich im Studium doch sehr inhalieren durfte, wo es für bestimmte Flächennutzung, ob es ein Dorf ist, ein reines Wohngebiet und so weiter, gibt es dafür Messgrößen, die Dezibel, ja. Und da haben sich versucht, alle Planer dran zu orientieren. Könnt ihr uns erklären, warum es jetzt wichtig wird, euch bei solchen Prozessen, wenn es darum geht, mit Lärm umzugehen, reinzuholen? Also gebt ihr dem Ganzen eine andere Wahrnehmung oder was passiert, wenn ich jetzt den Thomas mit seinem Ingenieurbüro reinhole, wenn ein Gebiet geplant wird und gesagt wird, also da sind jetzt 55 dBA tagsüber und 40 dBA nachts. Was wird Thomas da noch anders machen als Klanggestalter?
Also vielleicht erstmal, um das vorwegzuschicken, das gilt natürlich weiterhin, weil das ist der gesetzliche Rahmen, der vorgegeben ist und der ist durchaus auch sinnvoll, dass eben bestimmte Pegel dann auch eingehalten werden, je nach Nutzungsgebiet, eben ob das ein reines Wohngebiet ist. Das definiert ja, was dort stattfindet, diesen städtischen Räumen quasi. Also das ist der Rahmen, der sowieso existiert. Aber das sagt eben noch nicht unbedingt etwas über die erlebte Qualität dann dort aus. Also das stellt sicher, dass eben ein bestimmter Grad von Belästigung da vielleicht nicht da ist, aber es kann trotzdem auch unglaublich öde sein, zum Beispiel rein klanglich. Oder es kann auch immer noch, wenn man jetzt diese Definition von Lärm als unerwünschter oder störender Schall nimmt, kann das natürlich auch immer noch existent sein. Es kann aber auch sein, dass es einsam klingt, ein bestimmter Ort, was vielleicht für einen städtischen Raum jetzt nicht unbedingt anzustreben ist. Und die Idee eben in Bezug auf diese Stadtklanggestaltung oder akustische Gestaltung im städtischen Raum ist, dass man eben diese Aspekte noch mit betrachtet, dass man sich überlegt, okay, was ist das eigentlich für ein Raum? Was erwartet man hier? Und wie kann man das eben unterstützen, indem ein bestimmter Rahmen gesetzt wird oder ein bestimmtes Angebot geschaffen wird, dass bestimmte Klangereignisse stattfinden? Oder auch die Raumakustik, also die Reflexion, dass die entsprechend mit geplant werden. Also gibt es verschiedene Stellschrauben, an denen man sozusagen drehen kann, um zumindest den Rahmen zu schaffen, dass eben ein bestimmtes Hörerleben stattfindet.
Also ich fand es jetzt ganz schön, diese Voraussetzungen schaffen. Da sind wir sehr viel mit Architekten und Planern in Kontakt. Ich wurde letztens eingeladen für eine Neugestaltung des Marzili-Bades, eine zentrale Insel in der Aare, mitten in Bern. Und wir versuchten zu sagen, dass diese ganze Insel eine Funktion hat für die ganze Stadt, dass es eine Stadtlunge ist und dass man die eigentlich sorgfältig bebauen sollte und nicht jetzt große Wohnblocks draufstellen. Und das akustische Argument, das dann ins Zentrum kommt, eben sagen, ja, es ist der Innenraum, der Binnenraum, aber auch der Raum, wie der mit dem anderen Teil der Stadt miteinander kommuniziert. Das ist eine sehr klangliche Gestaltungsaufgabe, fast eine Art Komposition. Und man hat einfach gesehen, dass das akustische Argument heutzutage, und da weiß dann Thomas auch sehr viel zu sprechen, das ist im ganzen Planungsprozess von einer Vorplanung bis zur Ausplanung der einzelnen Baukörper bis zum Bestimmen der Materialien, wird das akustische Argument immer wieder wirklich gestrichen. Es ist nicht so, dass das aufgenommen wird, auch wenn es wichtig ist. In den verschiedenen Planungsprozessen ist es einfach zu teuer oder es ist nicht notwendig, es ist nicht gesetzlich geregelt. Man darf einfach heute noch riesige Glasflächen aufstellen in Neubausiedlungen und die sind eben so groß, dass man als Einzelmensch da gar nichts zu sagen hat. Das sind 50 Meter mal 100 Meter große Glasflächen, die aufgestellt werden. Und das ist ein Impact in der Stadt, im Stadtklang. Das sind richtig große Klang- oder Lärmerzeuger. Fluglärm wird vergrößert, Straßenlärm wird vervielfacht. In einem Maß, das sind dem richtig und einfach ausgeliefert. Und wenn dann Leute sich beschweren wegen eines zusätzlichen Geräusches, kann das sein, dass das Geräusch, das sie nennen, gar nichts zu tun hat mit ihrer Klage, sondern der Grundvoraussetzung.
Wie kann denn das sein, aber dass diese vielen Ansätze, die es ja auch schon gab, also Thomas, du beschreibst ja auch in deinem Buch, welche Versuche es schon gegeben hat, um auch Stadtklang zu gestalten, dass das nicht fruchtet. Woran liegt das? Hast du selbst eine Vermutung, Thomas?
Also das ist ein bisschen schwierig zu spekulieren. Es wird immer wieder behauptet, dass sozusagen der Sehsinn im Vordergrund stünde und in gewisser Weise stimmt das sicherlich auch, dass deswegen das Auditive, das Hören vernachlässigt würde. Den Umkehrschluss wiederum würde ich eben nicht ziehen unbedingt. Man kann vielleicht eher sagen, dass abseits von der Musik und vielleicht jetzt auch mit dem Lärm, mit den ganzen Bestimmungen, der Klang der Stadt noch nicht ausreichend kultiviert ist. Also dass es im gesellschaftlichen Austausch wirklich stattfindet, dass man darüber spricht, dass man eine Vorstellung hat, was es da eigentlich überhaupt gibt. Also wenn man über den Klang der Stadt spricht, dann geht es eigentlich in der Regel nur um Lärm. Das könnte ich mir eben vorstellen, dass es eben nicht ausreichend kultiviert ist, noch nicht ausreichend weit entwickelt ist eben diese Vorstellung. Und da könnte man gegebenenfalls auch durch sowas wie diesen Podcast hier natürlich ansetzen, dass es erstens mehr ins Bewusstsein dringt, dieses Thema, dass es eben auch eine wichtige hat, also fürs Wohlbefinden in der Stadt, auch für die kulturelle und soziale Zugehörigkeit, für die Orientierung auch, für all diese Aspekte ist der Klang der Stadt wichtig. Und dafür muss man sozusagen noch werben, dass das eben ins Bewusstsein kommt. Und idealerweise eben, das macht ja der Andres auch sehr intensiv, sensibilisieren auch für dieses Thema durch zum Beispiel Soundwalks, eben Menschen einfach mitnehmen und sie bewusst die städtischen Räume hörend erleben lassen.
Wenn ich euch beiden höre, dann kommt bei mir an, wir müssen das Hören erstmal lernen und im Grunde genommen frühzeitig genug. Und Anke ist ja nun Pädagogin. Also hast du Ideen, wie das, by the way, den Kids und Jugendlichen, die ständig ihre Ohrstöpsel drin haben, mal ihnen beibringt, wie wichtig das sensible Zuhören ist?
Danke für diese Zuweisung und auch danke für den Anteil der Verantwortung, die man der Schule gibt. Ich beleuchte das mal eben von der ganz anderen Seite. Ich gehe mit Jugendlichen um im Alter von dem zweiten Schuljahr bis zum Abitur. Es ist eigentlich nur machbar, indem man immer übt. Hören, üben. Das fängt an mit kleinen Projekten. Vielleicht darf ich einfach ein paar Projekte charakterisieren. Ob das nun ist ein Projekt Wasser im Ohr. Ich suche Wasserklänge um die Schule, beschreibe sie, mache Arbeitsmaterial für die Kinder, für die anderen Mitglieder, für die Eltern, mache eine Ausstellung etc. Oder ich mutig Jugendlichen im achten Schuljahr zu, einmal 45 Minuten ohne ihr Handy sich in der Natur aufzuhalten, Texte zu schreiben. Und wenn dann irgendwann kommt Frau Hauen, das machen wir doch wohl noch mal öfter, vielleicht vor der Klausur. Dann hat man den Punkt erreicht, wo man sagt, dieser Umgang, dieser bewusste Umgang mit der Natur, mit solchen Dingen, die einen Break schaffen, einen Break im Alltagssausen und Brausen, sind notwendig. Und da könnte ich jetzt 1000 Projekte aufzählen. Ich habe lange Zeit für Klett gearbeitet oder arbeite noch immer für Klett. Dass die Schulbücher so etwas wie ein aufbauendes Curriculum in ihre Bücher mit hineinnehmen, erster spielerischer Kontakt mit Klangumwelt und dann wird es nachher systematisiert. Wie kann ich mein Ohr schützen? Wie geht's nachher in Soundscape-Komposition in der Oberstufe? Also da sind große Ansätze, das Ganze zu ordnen und auch ein ganz kleines bisschen zu lenken. Ich will gar nicht sagen standardisieren. Was meine Gesprächspartner auch gesagt haben, das Bewusstsein ist so noch leider nicht da. Und da sollten wir vielleicht jetzt uns noch mal ein wenig die Bälle zuspielen. Das wäre sehr schön, denn sonst würde ich nur von diesen Projekten erzählen und auch von den Erfolgen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es weitergeht und dass mehr Menschen auch die Freude daran haben, daran teilzunehmen und es auch als ihren persönlichen Gewinn im Sinne von Wohlfühlen, daheim sein, dazugehören, auffassen.
Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, zu diesem Thema Hören, dass man das Hören erst lernen müsste. Das finde ich immer so ein bisschen schwierige Formulierung, weil wir tun das ja die ganze Zeit. Wir hören und nehmen die städtische Umgebung, unsere Umwelt permanent wahr. Und das können wir alle. Wir erleben die Stadt auf die eine oder die andere Weise. Um was es vielleicht eher geht, da würde ich eben da auch mich dann anschließen, was Anke gesagt hat, dass man eben das mehr ins Bewusstsein bringt und damit eine Auseinandersetzung damit ermöglicht, dass man damit dann überhaupt handlungsfähig wird.
Mir ging es nur dabei, ganz kurz noch zu diesem Hören, Lernen, dass wir ein Stück weit vielleicht abgestumpft durch die Stadt gehen und auch bestimmte Geräusche einfach rausfiltern. Also wenn Andres jetzt sagt, da ist der Hund und das Flugzeug und so, dann sagen wir, ja, da ist ein Hund und ein Flugzeug. Aber man steht nicht da und sagt, ah, wie klingt das zusammen? Also dieses sensible Hören.
Wir teilen den gemeinsamen Raum und hören heißt auch, dass wir in der Stadt mit unglaublich vielen Leuten, die wir gar nicht kennen, den Raum teilen. Das ist ja auch immer sehr aufregend. Das gehört zum Leben, dass wir andere antreffen. Darum ist Stille auch so erschreckend. Übrigens, nachts durch Städte zu gehen, das empfehle ich euch. Wenn ihr Quartiere geht, wo die Leute schlafen, das ist unwahrscheinlich toll zu hören. Das ist eine Resonanz, die wirklich noch in eine andere Dimension geht. Die sind nämlich alle da. Und oft, also ich habe im Zug so einen Versuch gemacht, in so ein reiches Quartier sind wir mit einem Solarauto, das leise gleiten kann, da kann man noch leiser durch die Straße gehen als zu Fuß, muss man ganz ehrlich sagen. Da hört man von überall her die Leute schnarchen, das war unglaublich. Also da, ich glaube einfach, dass witzige Dinge und überraschende Dinge zum Hören gehören. Und im Moment, wo man vom Haus raustritt, macht man eine kleine Übung, so lange stehen bleiben, bis man etwas Unwahrscheinliches hört. Das kann ich nur empfehlen. Das ist eine Minute. Es gibt keine Minute, wo nicht etwas passiert, was man nicht glaubt. Und dann hört man.
Ich finde, das ist eine wunderschöne Anregung, weil wir Stadtplanenden gehen ja meist, zumindest in der Bürgerbeteiligung, Fee, sehr oft mit Stadtspaziergängen, mit viel Teilnehmenden durch die Stadt. Und da einfach mal so ein Momentum einzubauen, zu sagen, wir gucken nicht nur, sondern wir hören auch mal, finde ich einfach eine tolle Anregung, die kann man einfach mal super umsetzen. Aber Andres, was ich noch fragen wollte, euer Büro Urban Identity hat wunderbare Projekte durchgeführt, die für mich vom Titel schon sehr spannend klingen, nämlich Urban Sound Toolbox oder Sound City Basel. Dann gibt es noch eine Listening to Basel. Also was sind die konkreten Projekte von eurem Büro, die jetzt den Klang umstrukturieren oder den Klang gestalten? Können wir es mal konkret für die gebaute Umwelt machen?
Eine Sache, die wir immer empfehlen, ist das Wassergeräusch. Brunnen mit Klangvorhängen haben wir entwickelt gegen den Lärm, weil das Wasser hat etwas ganz Tolles. Das Wassergeräusch ist verlässlich. Es ist dort, der Brunnen ist dort. Das ist das einzige Geräusch in der ganzen Stadt, das stabil bleibt. Wenn ich darauf zugehe, höre ich, wie es lauter wird. Wenn ich weggehe, höre ich, dass es leiser ist. Wenn ich da eine Möglichkeit habe, das ist ein richtiger kleiner Halt. Das machen die Leute auch nicht bewusst. Also es gibt im Alltag ganz viele Qualität, die man baut, die man nicht bewusst hört. Das ist ganz wichtig. Also das bewusste Hören und das bewusste Gestalten ist das eine. Aber was ich sehe in den städtischen Parks, es sind ganz wichtige Dinge, die gebaut werden müssen, die kuratiert werden müssen, die gepflegt werden müssen, damit die Leute durchgehen, damit sie hören das nicht bewusst, sondern sie gehen da in den Park. Die Klangsphäre, die muss gebaut werden, bevor sie gehört wird. Das ist das Entscheidende. Wir haben diese verschiedenen Dimensionen auch unterschieden vom sozialen Klang, vom Naturklang und vom Verkehrsklang. Und die in ein Verhältnis zu bringen, das muss man planen, das muss man bauen, das kann man nicht nachträglich noch ändern. Es sei zu kompliziert, man könne nichts machen, es stimmt nicht.
Thomas und Anke, ihr habt euch jetzt beide gemeldet. Habt ihr weitere konkrete Beispiele, wie man Stadtklänge tatsächlich beeinflussen, komponieren kann?
Vielleicht noch ganz kurz auf das einzugehen, was Andres gesagt hat mit den Pegeln, die dann irgendwie festgesetzt werden und über Jahresdurchschnitte sozusagen. Das ist natürlich in gewisser Weise richtig. Letztlich, da muss ich aber diese Herangehensweise in gewisser Weise auch in Schutz nehmen. Da geht es ja meistens um Worst-Case-Szenarien, die versucht werden eben zu vermeiden dadurch. Das hat natürlich viel damit zu tun, wie Gebäude aufgestellt werden, in welchen Abständen zueinander, wie dicht die Bebauung ist, was sie für Oberflächen natürlich haben, also Glasfassaden natürlich reflektieren. Massiv. Andere Fassaden machen den Klang viel diffuser, also streuen den stärker. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten, eigentlich da entgegenzuwirken. Dann hat es aber natürlich auch immer was damit zu tun, welche Klänge stattfinden. Bei einer Straße weiß man das natürlich, in den Straßenverkehr. Aber es gibt natürlich einfach durch das Angebot, was man durch die Planung schafft, Orte des Aufenthalts oder des potenziellen Aufenthalts. Also wenn ich eine Bank irgendwo hinstelle, dann ist es erstmal ein Ort, wo wahrscheinlich, zumindest wenn sie genutzt wird, mehr gehört wird und über längeren Zeitraum. Gleichzeitig ist es auch potenziell eine Stelle, wo mehr Klang stattfindet, weil sich Leute unterhalten, so etwas. Also durch bestimmte Angebote, die eben einfach durch den städtischen Raum, wie der geplant wird, geschaffen werden, entsteht ein gewisser Klang. Und das kann man natürlich auch sehr bewusst machen. Also es passiert permanent, egal wie man es macht. Also man gestaltet unbewusst die ganze Zeit, wenn man irgendwas neu plant. Aber man kann das eben auch bewusst machen, indem man eben sagt, okay, dieses Angebot für bestimmte Klänge ist jetzt nicht nur in Bezug auf die Störung zu platzieren, sondern eben auch in Bezug auf, weil es ein positiver Klang für ein bestimmter Raum ist, also ob ich einen Spielplatz vielleicht an eine bestimmte Stelle platziere, damit dieser für Lebendigkeit dann auch sorgt. Solche Aspekte können da eben noch mit reinkommen. Diese zwei Punkte, eben die Raumakustik sozusagen, also die Schallausbreitung und eben die Klangereignisse, die zumindest potenziell stattfinden können, das sind zwei Gestaltungsebenen. Eine weitere Gestaltungsebene wäre auch noch, dass man mit den Erwartungen der Menschen eben spielt. Man weiß ja, für was eine bestimmte Nutzung steht. Und darauf kann man eingehen, das kann man konterkarieren, je nachdem, was für eine Klangerfahrung dort etabliert werden soll.
Danke. Anke, du hattest weitere Beispiele.
Vielleicht so ein bisschen die Geschichte des BBQ, des Bert-Brecht-Quartiers in Oberhausen. Vor Jahren sollte das umgestaltet werden. Da gab es einen, soll ich sagen, struppigen Platz zwischen zwei Straßen und da sollte irgendwas neu gemacht werden. Netterweise hat uns die Malschule Oberhausen mit ins Boot geholt, also meine Schüler und mich. Wir haben mit Kindern Soundwalks gemacht, haben Dinge danach gestaltet und gemalt auf Betonblöcke. Und was auf den Betonblöcken war, ist nachher zum Teil umgesetzt worden in Klettergeräusche, Bürogerüste, in Spielplätze, in Wasserspielplätze, in Bänke zum Ausruhen, in Orte, die so ein bisschen wie eine Liege geformt waren, dann konnten die Skater auch darüber. Also ein bisschen unvollkommen, aber deshalb auch besonders anregend für die verschiedensten Altersgruppierungen. Und was stellte sich heraus? Dieser Platz hat ja nun auch einen Namen, Zaporozhye Platz. Er wurde jetzt mehr und mehr Versammlungsplatz für politische Kundgebung. Er wird zum Diskussionsplatz. Auf einmal verwandelt sich durch eine solche kleine Intervention im Dialog mit Jugendlichen, im Dialog mit der Stadt, die gesagt hat, wir haben nur so und so viel an Finanzmitteln, aber wir machen den Platz jetzt mal so und so. Auf einmal entwickelt sich das, was ihr gerade gesagt habt, eine zwischenmenschliche Qualität, die auch ausreicht für mehrere Jahre möglicherweise. Und jetzt hat es natürlich auch noch einen ganz anderen Stempel bekommen. Und damit wären wir auch bei der politischen Seite von Stadtplanung.
Aufzählung dürfen wir natürlich auch die Leute nicht vergessen, die eben per se auch nicht hören und andere Orientierungspunkte brauchen oder umgekehrt nicht sehen, aber dafür umso mehr ihr Gehör einsetzen, um sich in der Stadt zu orientieren. Das kommt ja bei diesem Aspekt auch noch dazu. Ich habe immer Herbert Grönemeyer im Ohr, ja. Ne? Sie hört die Musik nur, wenn es laut ist. Und das ist einfach so toll rübergebracht zu sagen, ja, da gibt's auch einen Rhythmus, den diese Menschen spüren, dürfen wir bei der Diskussion nicht vergessen.
Und insofern ist es multifaktoriell und multisensorisch. Also auch dieser Platz hat das Haptische, Gott sei Dank. Und deswegen wird er auch total gern angenommen. Das ist nur ein winziges Beispiel aus der Stadt, aber ein Beispiel, was in ganz vielen Gruppierungen Akzeptanz gefunden hat. Und das ist eine ganz, ganz feine Sache. Nur als winziges Beispiel. Ich denke, jeder von uns könnte viele andere Dinge auch noch nennen.
Sehr oft ist dieser Begriff, und jetzt kommen wir auch gleich zum Ende noch, sehr oft ist der Begriff dieser Soundwalks gefallen. Also das ist für mich ja so der Ansatzpunkt, wo ich denke, ja, wir wollen nicht den, wie Thomas gerade sagte, so diesen rechnerischen Pegel, sondern den, den jeder selbst da empfindet. Was sind eure Erfahrungen von diesen Soundwalks? Hat da Planung dann das angenommen? Wir haben es jetzt gerade von den Kindern und Jugendlichen gehört, aber habt ihr da gute Erfahrungen mitgemacht? Ist das das, was wir sozusagen mit integrieren sollten, wenn wir mit den Leuten durch die Stadt spazieren? Und müssen wir erst noch Überzeugungsarbeit für die Stadtplanenden leisten? Wie seht ihr das?
Ja, Thomas?
Also ich glaube, dieser Soundwalk ist eigentlich eine recht gute und einfache Methode, einen Zugang zu schaffen zu diesem bewussten Hören quasi. Also ich hatte schon ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, ja, fast schon dreiviertel Jahr, einen Soundwalk für eine Veranstaltung von der Landeszentrale für politische Bildung. Und die haben sich um Umweltgerechtigkeit in dem Fall beschäftigt. Und da ging es eben um Lärm und Benachteiligung. Und in diesem Zusammenhang habe ich einen Soundwalk angeboten, der ging entlang, also ziemlich nah am Bahnhof Zoo in Berlin. Und das war ziemlich spannend. Das war eine recht große Gruppe. Ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, ob das funktioniert. Es waren 40 Leute, die da mitgelaufen sind. Und ich habe einfach nur verschiedene, ziemlich auf engen Raum Stationen gewählt, in denen ich dann mich mit denen immer 5 Minuten aufgehalten habe und einfach eine Frage gestellt habe, achten Sie mal auf Naturgeräusche oder achten Sie mal auf den Raumklang, solche Dinge, achten Sie mal auf die Weite. Das waren dann immer so Beispiele, wo man das ziemlich deutlich dann erfahren konnte. Und das war sehr spannend, wie diese ganzen Teilnehmer darauf angesprungen sind. Also die haben plötzlich, meine ich zumindest, das Gefühl gehabt, eine neue Stadt erlebt zu haben, wo sie dann an diesen Orten schon zigmal vorher waren. Und gerade auch diese Vielgestaltigkeit der städtischen Räume konnte man da eben sehr erfahren. Von daher ist es, glaube ich, ein sehr gutes Mittel, um eben so einen ersten Zugang eigentlich zu so einem Raum zu bekommen. Eben wirklich als Methode der, ja, der Erfassung auch in gewisser Weise des städtischen Klangs.
Mhm, vielen Dank. Andres, du machst damit auch viel Erfahrung.
Das ist für mich, wird es immer intensiver. Ich habe jetzt gerade übermorgen mit der städtischen Verwaltung von Dietikon nach 10 Jahren großen Projekt eine Einladung mit dem Bauamt und dem Städteplanungsamt. Und das finde ich schon sehr interessant. Ein solcher Soundwalk ist eigentlich ein Gestaltungsvorgang. Beziehe mich da auf Lucius Burkhardt, der das Spaziergang, die Promenadologie als Designprozess in der Architektur eigentlich schon in den 1970er Jahren begonnen hat zu entwickeln. Er hat es nie systematisiert, weil er es eben eigentlich auch als ein wildes Tool verstanden hat, was man vor Ort gerade mit den Leuten machen kann. Und ich kann das genau unterstreichen, was du gesagt hast, Thomas, dass die Leute das Gefühl haben, vor dem Rathaus schon würden sie eine neue Stadt entdecken, die sie nicht kennen. Und dieses Erlebnis, das durfte ich auch in Oberhausen übrigens ganz vor kurzer Zeit machen, im Rahmen dieses Symposiums über die gesunde Stadt. ist einfach erfrischend, nachhaltig und hat einen großen Impact, was die Hörlust bekommt, weil man plötzlich merkt, fast einen Moment, es geht wie ein Fenster auf und ich spüre dann jeweils, das sind so Momente, die vergessen diese Leute nie mehr. Es war da so ein wahnsinnig toller Moment. Wir waren da oben in Oberhausen auf der Zeche am ganzen frühen Morgen auf dieser Passarelle und da kam ein Rollkoffer. Oder jemand, der einen Rollkoffer vorbei scheppern ließ. Und das war so unglaublich toll, weil das so langsam ging, dass man alle Gebäude, Hallen hörte. Und der hatte also fast mit der Taschenlampe alles in Gang gesetzt. Und ich habe dann so fantasiert und gesagt, ja, wenn wir jetzt mehr Geld hätten, würde jetzt das Rollkofferorchester kommen. Und in diesem Moment kam eine ganze Gruppe, sicher 30 Leute mit Rollkoffern. Sie waren jetzt wirklich einfach dabei, wie aus einer kleinen Idee gerade ein Konzert wurde. Und es war ja ein nachhaltiger Moment, dass man auch so einen einfachen Zusammenhang plötzlich als Entdeckungsmoment sieht für die Wahrnehmung der eigenen Umgebung. Und dieses Wahrnehmen der eigenen Umgebung ist für mich richtig zentral wichtig, weil es ist eine Aneignung. Ich eigne mir meine Umgebung an. Und das muss man immer wieder tun, jeden Tag. Das kann man nicht einmal machen. Und dann merkt man eben auch, das geht viel zu selten. Ich müsste eigentlich, wenn ich jetzt von hier einkaufen gehe, ich müsste 3 solche Momente mindestens haben. Einer gereicht nicht, sonst verliere ich mich wieder. Und das ist vielleicht das Schöne. Man, beim Hören entdeckt man, dass man dabei ist. Wenn man nämlich sonst normalerweise zur Tür rausgeht und einkaufen geht, dann denkt man nur ans Einkaufen. Man ist gar nicht auf der Straße. Dann hören wir auch weg und dieses Funktionale durch die Straßen gehen, das muss man einfach immer wieder unterbrechen. Da muss man einen Gegenrhythmus finden. Man muss gar nicht im Rhythmus sein, man muss einen Gegenrhythmus finden. Und das können auch kleine Momente sein, das können große sein. Wichtig ist, dass wir uns nicht verlieren im Alltag. Statt ist der Wille, gemeinsam etwas zu tun. Und nicht nur für uns alleine zu sein. Und dort ist ein wunderbarer Ansatz, im Alltag diese Momente zu entdecken und man gestaltet sie damit.
Ich würde gerade nochmal auf den Soundwalk kommen. Ich mache oft Soundwalks in Zusammenarbeit mit Galerien und Museen oder auch mit Kennenlernen anderer Räumlichkeiten. Und insofern ist es interessant, wer auf solchen Soundwalks dann manchmal aggressiv oder etwas genervt reagiert. Es sind nicht die Kinder, es sind nicht die alten Leute. Es sind die Leute, die mitten im Arbeitsleben stehen und denken, es ist keine effektive Zeit. Kommt man aber dann in der nachfolgenden Gesprächsrunde auf das, was man gehört hat, machen die Leute auf jeden Fall einen Differenzierungsprozess durch, der von dem Zuhörenden weit zurückgeht in das Historische. Meine Oma machte damals hier, also solche Zitate, oder ich vergleiche mit anderen Orten. In dem Moment werden diese Hörenden zu enormen Experten und wie du gesagt hast, Andres, eigentlich auch zu Zukunftsplanern für ihre eigene Stadt. Insofern kann ich die Technik des Soundwalks, aber er muss gut überlegt sein. Was so zufällig aussieht, ist meistens auch schon an ausgewählten Plätzen zu planen, beziehungsweise mit einem Thema, ob nun innen und außen, weit und nah oder irgendetwas anderes. Aber das Schönste sind diese unvorhergesehenen Bemerkungen, meist von Kindern, die ein so hohes Differenzierungsvermögen haben, dass es einen oft umhaut. Und damit kommt auch die historische Dimension mit rein. Ich habe oft Soundwalks gemacht im Hinblick auf Denkmal, Hörmal, also an Denkmälern in der Stadt, die keine Bedeutung mehr haben oder die Bedeutung verloren haben, dass man an Orte geht und sagt, ich registriere nicht nur die Jetztzeit, sondern ich gehe in die Historie dieses Bauwerks oder dieses Denkmals zurück und imaginiere nochmal einen anderen Klang, der historisch bedingt sein kann. Dann macht man auch nochmal die Spanne auf zwischen dem Hier und Früher. Und insofern, auch diesen Aspekt hatten wir jetzt noch gar nicht so. Welche Rolle spielt die Historie auch in der Stadtplanung? Auch die Wahrnehmung des Gebauten, des ja Verlässlichen und dann dieser Gedanke, das Ganze umzubauen. Und da ist man in einem ganz neuen Thema, finde ich, auch in einem historischen Thema. Wie entwickelt sich dann Stadt weiter mit unserer Hilfe? Aber ein gut gemachter Soundwalk hat Argumentationskraft, hat Leben, hat Lust, hat Sprengkraft.
Anke, jetzt hast du gerade gesagt, Hörende werden zu Zukunftsplanenden. Wie klingt denn für dich die Stadt der Zukunft? Gibt es einen Traumklang für dich?
Mitmenschlicher. Es gab neulich einen tollen Artikel in der Zeit über die Stadt Lünen, die so mutig war, das Hertie-Kaufhaus selber zu erwerben, mit regional ansässigen Handwerkern es zu renovieren, in Wohnungen umzuwandeln, immer nur mit regionalen Kräften, also nicht outgesourced all over the world und mit, ich sage jetzt mal, kleinen Handwerkern, Bäckereien, Schneidereien zu versehen. Ein Forum entstand, noch eine kleine Bibliothek und auf einmal wird die Stadt ein bisschen langsamer und menschlicher. Sie wird vielleicht an manchen Orten ruhiger, aber sie wird auch wiederum temperamentvoller, aber sie wird eigener. Und das meine ich also mit diesem Punkt der permanenten Entfremdung, der wir ja ausgesetzt sind. Wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen, die uns nicht weiter entfremden. Insofern fand ich dieses Beispiel, was dort in der Zeit beschrieben wurde, dieser Artikel hatte so viel Menschliches und Kluges für die Zukunft.
Authentische Stadt klingt.
Authentisch.
Ja. Städte ihre eigene Klangwelt entwickeln. Toller
und Gedanke. Das Humane Platz hat. In jeder Form.
Thomas, wie klingt für dich die Stadt der Zukunft?
Das ist immer auch so eine schwierige Frage. In der Architektur, in der städtischen Planung gibt es ja viele Utopien, die so gesponnen wurden, wie Städte der Zukunft sein sollten. Jetzt nicht unbedingt auf den Klang, aber allgemein. Die haben immer so ein bisschen was Problematisches, finde ich. Also da stecken zwar Visionen drin, die jetzt erstmal vielleicht ganz spannend sind, aber es ist immer so eine Vorwegnahme. Man gibt den Menschen sozusagen der Zukunft nicht die Chance, es selber auszuhandeln und selber irgendwie zu entscheiden, wie die Stadt der Zukunft klingen sollte. Wenn man jetzt von der heutigen Stadt ausgeht, kann ich aber sagen, was mich da vielleicht eher stört, wo ich denke, wo es noch in der Tat Handlungsbedarf gibt, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass eben die Verkehrsgeräusche, also die Lärmproblematik, die ja immer noch in vielen Städten wirklich sehr dominant ist, dass man da auf jeden Fall rangehen muss weiterhin. Das heißt jetzt eben wirklich durch den Verkehr oder auch durch technische Anlagen, die auch immer noch überall aufgestellt werden. Aber da würde ich mich eben auch bei Anke anschließen. Ich würde sagen, dass diese menschlichen Klänge, das Humane, sollte schon ein Ziel sein, dass das wieder stärker im Vordergrund steht. Weil die Stadt ist natürlich ein Ort für Menschen, von Menschen. Und da ist es eigentlich schon wichtig, dass eben auch der Mensch letztlich im Vordergrund dabei steht. Und da ist eben die Dimensionierung der Klänge, die stattfinden, besonders wichtig. Aber natürlich immer abhängig von der jeweiligen Nutzung der Orte. Also es kann nicht jeder Ort gleich oder sollte auch nicht jeder Ort gleich klingen in der Stadt, sondern es sollten viele verschiedene Angebote existieren, die man dann letztlich auch wahrnehmen kann. Orte, wo man sich aufhalten kann. Seien es ruhige Orte, seien es sehr lebendige Orte.
Danke, Thomas. Dann die Frage an Andres. Er hat sich ja am Anfang vorgestellt als Klanggärtner. Und wir haben jetzt zweimal gehört, das Menschliche ist ganz wichtig. Was sagt denn jetzt der Klanggärtner dazu, wie die Stadt in Zukunft klingen soll?
Mit dem Klanggärtner mache ich ja eigentlich so eine Metapher, dass man sich um Klänge kümmert. Dass wie ein Gärtner, man muss am Morgen schauen, am Nachmittag, man schaut den Pflanzen. Oft ist der Gärtner der, der eigentlich gar nicht so bewusst alles plant, sondern eben er weiß viel mehr, wie er dauernd etwas tun muss. Und ich denke, ein Stadtplan kann nur leben, wenn wir dauernd um uns ihn kümmern. Wir können ihn nicht delegieren und sagen, so und so muss er sein, dann ist er. Damit ist der Mensch als Akteur im Zentrum und auch jeder und auch die kleineren Stationen, die größeren. Wir müssen einfach den Leuten Mut machen, ihre eigenen Klänge, ihre eigene Klangwelt ernst zu nehmen und ihr eigenes Hören und das miteinander zu verhandeln. Das gibt den Klang der Zukunft, der Stadt der Zukunft.
Also wenn wir das zusammentragen, haben wir die authentische Stadt, die ihre eigene Klangwelt entwickelt, mit vielfältigen Klangangeboten für alle Menschen, die in ihr leben und die auch die Klänge mitgestalten, bis hin eben, was du jetzt gerade noch angeschlossen hast, dass man wirklich so diese authentische eigene Klangwelt noch auch dann spürt und erlebt.
Dass das Hören auch sehr viel mit Geschwindigkeit des Gehens zu tun hat, war mir so nicht bewusst. Und viele andere Dinge, die ihr uns mit auf den Weg gegeben habt, um unsere Stadt differenzierter, sensibler zu hören. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen auch eine Menge davon mitgenommen haben.
Ja, ich fühle, wir könnten noch ganz lange weitersprechen. Also da ist noch so viel eigentlich zu sagen. Vielleicht greifen wir das Thema einfach an anderer Stelle nochmal auf. Vielen Dank erstmal für diese Einblicke und vor allem für das wirklich auch Sensibilisieren. Und wir freuen uns, dass wir euch da mit dem Podcast auch unterstützen können, das so in die Welt hinauszutragen. Danke.
Vielen Dank und danke für die anregende Runde und danke für das Lächeln. Also ein feiner Zug, finde ich, um aufeinander zuzugehen. Wunderbar. Danke, ich habe es als Fortbildung genossen. Ja.
Das war es für uns, ehrlich gestanden, auch.
Das ist das Beste, was passieren kann.
Macht's gut. Schönen Tag. Ciao.